Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon, schönen guten Abend. Es ist ein echter EU-Gipfel eben. Knapp 5 Tage harte Verhandlungen und dann in den Morgenstunden eine historische Einigung.
Das zeigt, dass der gemeinsame Geist trägt. Der muss manchmal durch Tiefen hindurch, wie diese 5 Tage es dann auch waren. Aber zum Schluss, das Ergebnis, das zählt.
So Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. So funktioniert Europa eben. Jeder sorgt für sich selbst. Am Ende einigt man sich aber dann doch auf ein riesiges Gemeinschaftsprojekt, nämlich gemeinsame Schulden. Was zählt dieses Ergebnis aber wirklich? Das bespreche ich gleich mit Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut. Die weiteren Themen des heutigen Tages: Prozessauftakt gegen den Synagogenattentäter von Halle, die Drohmail-Affäre NSU 2.0 hat ein größeres Ausmaß als bislang angenommen und Ermittlungen gegen den Verschwörungstheoretiker und offenkundigen Antisemiten Attila Hildmann. Zum ersten Thema. Gemeinsame Schulden. Das gab es noch nie auf gesamteuropäischer Ebene. Die EU-Kommission erhält die Erlaubnis, sich Geld an den Finanzmärkten zu leihen. Corona macht es möglich und wohl auch nötig, 1,8 Billionen Euro insgesamt. In den nächsten knapp 40 Jahren sollen die dann gemeinsam getilgt werden. Fröhliche Gesichter jetzt bei allen Gipfelteilnehmern, denn jeder hat was für sich rausgeholt. Ein hartes Ringen war es, auf was man sich nach den genau 91 Stunden Verhandlungen geeinigt hat, berichtet jetzt Paul Vorreiter.
Für Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ein Kraftakt gelungen, mit dem sich die Europäische Union international blicken lassen kann.
Es gibt ja das gängige Vorurteil gegenüber Europa, too little, too late. Und hier beweisen wir das Gegenteil.
Das Gegenteil, das bewiesen wurde, nach fast 5-tägigen Verhandlungen ist ein Kompromiss möglich, sowohl beim Corona-Hilfsfonds als auch beim damit verwobenen nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027. 1,8 Billionen Euro ist das Paket groß, davon 1,074 Billionen Euro der Haushaltsrahmen bis 2027. Zweites Element, der 750 Milliarden Euro Corona-Hilfstopf, auch Next Generation EU genannt. Bei dem drehte sich der Streit während des Gipfels vor allem um das Verhältnis von Zuschüssen zu Krediten.
Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben.
Verschiedene Richtungen wurden spürbar. Vor allem die, die die Gruppe der sogenannten sparsamen Länder vorgegeben hat. Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und auch Finnland. Sie wollten Zuschüsse nach unten drücken. Nach höheren Rabatten zu ihren Beiträgen zum EU-Haushalt gaben sie den Widerstand bei 390 Milliarden Euro auf. Deutschland und Frankreich hatten ursprünglich 500 Milliarden Euro an Zuschüssen anvisiert, so auch die EU-Kommission.
Quand l'Allemagne et la France se mettent ensemble, elles ne peuvent pas tout, mais si elles ne se mettent pas ensemble, rien n'est possible.
Wenn sich Frankreich und Deutschland zusammentun, können sie zwar nicht alles schaffen, aber gegen sie ist nichts möglich, verteidigte Frankreichs Staatschef Macron das Ergebnis. Das Geld zum Corona-Hilfsfonds soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten leihen. Bis 2058 soll es abgestottert werden. Davor soll es aber dafür sorgen, dass die EU aus dem Corona-bedingten wirtschaftlichen Tal wieder rauskommt. Die Kommission und die Länder sollen überwachen können, ob das Geld auch wirklich in Reformen, Digital und Ökologisierung fließt. Auch wird zumindest der Weg geöffnet, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit durch Geldkürzungen zu sanktionieren. Das auszubuchstabieren ist aber zunächst Sache der EU-Kommission. Was in Ungarn und in Polen so gelesen wird, dass ihnen keine Sanktionen drohen werden. Der Kompromiss sieht bei mehreren EU-Programmen Kürzungen im Vergleich zu den Plänen der Kommission vor, zum Beispiel beim Forschungsprogramm Horizon Europe.
Dass man die Gemeinschaftsinstrumente, die großen gemeinsamen Zukunftsprojekte zusammengekürzt hat. Und zwar aus dem neuen Fonds wird jetzt eben nicht die Anpassung an den Klimawandel, Forschung und Entwicklung, eine gemeinsame Außenpolitik, Erasmus und so weiter finanziert, sondern stattdessen wird ein neuer Fonds gebildet, den die Mitgliedstaaten jeweils so nutzen können, wie ihnen das passt, im Rahmen bestimmter Vorgaben. Und das ist schade,
kritisierte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold im Deutschlandfunk. Auf der Einnahmenseite der EU stellten die Staats- und Regierungschefs die Einführung einer Plastiksteuer im kommenden Jahr in Aussicht. 2 Jahre später könnten eine Digitalsteuer und eine CO2-Grenzsteuer für Importe aus Ländern mit weniger Klimaschutzauflagen folgen. Beides Vorhaben, die international als schwierig umzusetzen gelten. Nach der Einigung gibt es ein gemischtes Echo. Die Verhandlungsgruppe des EU-Parlaments hält den Haushaltsrahmen für zu niedrig angesetzt, um damit die langfristigen EU-Ziele umzusetzen. Eine Abstimmung darüber wird vermutlich im September stattfinden. Erst wenn die Abgeordneten mehrheitlich Ja sagen, können die Gelder aus Fonds und später Finanzrahmen fließen.
Die Gipfelbeschlüsse zusammengefasst von Paul Vorreiter. Und am Telefon ist Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Abend, Herr Seidendorf.
Hallo, Herr Reese.
Herr Seidendorf, Angela Merkel ist sehr erleichtert, wie sie sagte. Einen historischen Tag für Europa nennt es Emmanuel Macron auf Twitter. Teilen Sie diesen Jubel?
Ja, es war schon ein Paradigmenwechsel, den man gesehen hat. Die Größe des verabschiedeten Pakets und die Möglichkeit für die Europäische Kommission, sich im Namen der Europäischen Union zu verschulden, das sind schon ganz neue Kategorien. Allerdings hat der Kompromiss einen ziemlich teuren Preis gekostet. Also es hat ziemlich viel Zeit bedurft, das zu verhandeln. Und natürlich mussten Frankreich und Deutschland doch ziemliche Abstriche auch wahrnehmen von ihren ursprünglichen Präferenzen.
Aber es ist doch ein Zeichen der Gemeinsamkeit unterm Strich, Ihrer Meinung nach?
Ich denke schon. Das ist etwas, was vor 3 Monaten noch gänzlich undenkbar war, wenn man nochmal überlegt, wie schnell die Entwicklung gegangen ist. Noch im Februar und im März gab es Treffen des Europäischen Rats, in dem vor allem auch Angela Merkel ganz klar gemeinsame Verschuldung, Corona-Bonds und so weiter abgelehnt hat, ihre Minister auch. Und dann im April ist die Stimmung gekippt und am 18. Mai kam für viele überraschend dieser große deutsch-französische Vorschlag, der dann von der Kommission sehr schnell aufgegriffen und ausgearbeitet wurde. Und seitdem musste man sich im Grunde bemühen, zu Hause, aber eben auch auf der europäischen Bühne allen anderen zu vermitteln, dass diese Entwicklung die richtige ist.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, es mussten aber auch einige Abstriche gemacht werden. Manche haben die Verhandlungen ja gesehen als Machtkampf zwischen einerseits Paris und Berlin und andererseits den kleineren Staaten, Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden und zuletzt auch Finnland. Wer hat diesen Machtkampf gewonnen, Ihrer Meinung nach?
Beim guten Kompromiss gibt es eigentlich immer nur Sieger. So ähnlich ist das heute Morgen auch gewesen, dass alle nur froh waren, dass das vorbei war. Ich denke, was sich vor allem die Niederlande und Österreich geleistet haben oder ihre Vertreter, das wird auch nochmal auf sie zurückfallen. Man sieht sich ja immer öfters oder mindestens 2-mal auf dem Europäischen Rat. Sie haben ihre Position so weit wie möglich ausgereizt. Letztendlich ist aber das der Preis gewesen, um dann diesen echten Paradigmenwechsel hin zu dieser großen Möglichkeit für die Europäische Union, Schulden aufzunehmen und dadurch Handlungsfähigkeit zu gewinnen, um das zu gewährleisten.
Also Sie nennen es schon einen Paradigmenwechsel, obwohl dort dann doch jeder für sich gekämpft hat und am meisten für sich rausholen wollte, auch mit den Rabatten auf die Beitragszahlungen und so weiter.
Ja, im Rahmen der Europäischen Union ist es ja so, dass alle natürlich an sich denken, deshalb sind wir ja dabei, weil das für jeden einzelnen Mitgliedstaat einen Mehrwert bringt, dass alle aber auch eine Verantwortung für das große Ganze haben. Manche Staaten haben aber mehr Verantwortung für das große und Ganze, zum Beispiel Frankreich und Deutschland. Wenn man einen Verlierer vielleicht nennen möchte oder einen Akteur, auf dessen Kosten das Ganze gegangen ist, dann ist es aus meiner Sicht heute das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist ja eigentlich Co-Gesetzgeber bei der Haushaltsgesetzgebung, wie die Mittel verwendet werden. Und im Moment ist nicht wirklich klar, was mit diesem großen Wiederaufbaufonds passieren soll aus der Sicht des Parlaments. Ob das Parlament dann auch ein Wörtchen mitzureden hat, wie weit das gehen kann, welche Details das Parlament noch ändern kann. Wahrscheinlich wird sich das Parlament auf der anderen Seite aber vor der Größe der Herausforderung stehend nicht trauen, tatsächlich das Ganze nochmal abzulehnen. Also hier, das Parlament ist im Moment am ehesten der Verlierer, wenn man nach einem suchen möchte.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, Herr Seidendorf, weil das Parlament wird ja am Ende das letzte Wort haben, also vor den nationalen Parlamenten noch.
Ja, aber eigentlich hat das Parlament sich in den Haushaltsverhandlungen der EU schon eine ziemlich machtvolle Position erkämpft über die Jahre. Wenn die Größe der Gesamtsumme einmal bekannt ist, durch die Mitgliedstaaten festgelegt, dann ist das Parlament absolut gleichberechtigt. Gestern Nacht haben aber viele gerade der europäischen Programme, die also mit dem europäischen Geld finanziert werden sollten, doch nochmal Abstriche machen müssen. Beim Klimaprogramm, beim Forschungsprogramm, bei einigen dieser im Grunde sehr modernen Politiken, die nicht unbedingt mit dem Coronavirus zu tun haben, wurde nochmal nachgebessert bzw. Beziehungsweise wurden nochmal die Summe verkleinert, um am Ende den Kompromiss zu ermöglichen. Und hier wäre normalerweise das Parlament ins Spiel gekommen. Da ist das Parlament jetzt außen vor. Und stattdessen wurde die Summe, die direkt an die Mitgliedstaaten zurückfließen soll, vergrößert.
Letztes Stichwort ist die Rechtsstaatlichkeit, über die wir reden müssen. Sie soll mit dem Haushalt verbunden sein. Ist es aber jetzt noch nicht so richtig? Also er wird wahrscheinlich erstmal keine Anwendung finden, dieser Mechanismus. Ist es denn generell eigentlich nicht schon ein Armutszeugnis, dass die Europäische Union sowas in den Haushalt mit reinverhandeln muss?
Von außen gesehen ja. Aus unserer Betrachterrolle, die in diesem Fall sicherlich einfacher ist, müssen wir das so festhalten. Dieser Rechtsstaatsmechanismus wurde auch zu einem Opfer der vier langen Tage und Nächte und letztendlich gehört es auch zum Preis, den Frankreich und Deutschland zahlen mussten, um überhaupt ihren Kompromiss zu erzielen. Der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten ist es jedoch gelungen, zumindest eine Tür offen zu halten, um einen Vorschlag der Kommission, den es schon gibt, jetzt sehr schnell wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Deutschland hat ja im Moment die Präsidentschaft im Ministerrat und man könnte in diese Richtung agieren und dort dann möglicherweise auch mit Mehrheiten und nicht mit Einstimmigkeit einen Beschluss herführen. Aber das bleibt sehr vage und ist tatsächlich im Moment unter den eher schlechten Ergebnissen des Gipfels zu vermuten.
Und ein sehr schwaches Instrument. Würden Sie dann unterm Strich auch sagen, dass in diesem Aspekt Ungarn und Polen gewonnen haben und insgesamt, wenn man die sparsamen 4 beziehungsweise die sparsamen 5 noch mit reinnimmt, dass vor allem die kleineren Staaten gewonnen haben?
Wenn Sie das Lächeln in Viktor Orbáns Gesicht gesehen haben, dann kennen Sie meine Antwort. Aber ich denke, es ist klar, dass und wurde wieder klar gezeigt, dass diese Union durchaus auf Ebenbürtigkeit gegründet ist. Das heißt, es gibt keine großen und kleinen Staaten. In dem Moment, in dem die Mitgliedstaaten miteinander verhandeln, haben sie alle die gleiche Macht und können auch alle mit einem Veto die Dinge blockieren. Das war aber auch in der Vergangenheit so. Es gibt jetzt mehr von den weniger großen Staaten, aber auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Situationen, in denen es Frankreich oder Deutschland nicht gelungen war, im Vorfeld im Grunde ihre jeweiligen Lager zu organisieren. Dieser deutsch-französische Motor, der funktioniert ja eigentlich nur deshalb, weil jeder Frankreich und Deutschland ihre Verbündeten im Grunde mit ins Boot bringen und dann einem Kompromiss zugänglich machen. Aber das gelingt eben manchmal nicht ganz. Und das war schon in der Vergangenheit so, dass dann eben bestimmte Seitzahlungen notwendig waren oder ein bestimmter Preis zu zahlen war, um alle vom Kompromiss zu überzeugen. Der Preis war diesmal ein hoher, auch weil im Vorfeld es nicht gelungen war, diesen sparsamen 4 schon ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung abzukaufen und ihnen eben Zugeständnisse zu machen und sie sich sogar bis hin zum Gipfel ja nochmal im Licht der Öffentlichkeit auch sonnen konnten und das auch weitlich ausgenutzt haben.
Soweit die Einschätzung von Stefan Seidendorf. Er ist stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Weitere Reaktionen auf das europäische Finanzpaket fasst jetzt Theo Gerst zusammen.
Das Gipfelergebnis von Brüssel zeigt, Deutschland ist in der Europapolitik längst ein gespaltenes Land. CSU-Chef Markus Söder reagierte früh und war erleichtert. Zum Glück konnte sich Europa einigen. Das neue Finanzpaket ist die entschlossene Antwort auf Corona, schrieb der bayerische Ministerpräsident bei Twitter. Da hatte ein anderer CSU-Politiker seiner Enttäuschung schon freien Lauf gelassen. Etwas wirklich Europäisches sei nicht herausgekommen, kritisierte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber im Deutschlandfunk.
Es ist ein Deal wie ein Staats- und Regierungschefs treffen, die alle nach Hause fahren müssen und sagen müssen, ich habe einen Riesenerfolg für mein Land erzielt. Ja, da kriegt der eine noch was, der andere noch was. Frau Merkel hat ja auch noch was rausgeholt für die neuen Bundesländer. Der Herr Kurz ist der König der Rabatte. Jeder hat irgendwas gefunden. Aber das ist ja noch nicht ein europäisches Projekt dann, sondern es ist nur ein Sammelsurium von nationalen Egoismen.
Von einem unwürdigen Geschacher sprach auch Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen. Die Einigung sei enttäuschend, gehe zulasten der Demokratie und widme sich nicht der nächsten Generation. Das kritisiert auch Fabio De Masi von der Linkspartei.
Das Entscheidende ist, dass wir investieren müssen, um aus der Krise herauszukommen. Und ich glaube, wenn sich zum Beispiel die Niederlande da sehr aufgespielt haben als Kassenwart, aber gleichzeitig eine Steueroase in Europa sind, die andere Länder über den Tisch zieht, dann stimmt etwas nicht. auch in dem Zusammenhalt der Europäischen Union.
Ganz anders die Bewertung von FDP-Chef Christian Lindner. Der Corona-Hilfsfonds über 750 Milliarden Euro setze die richtigen Anreize. Beim EU-Finanzrahmen von über 1 Billion Euro für die nächsten 7 Jahre gebe es dagegen zu viel Besitzstandswahrung und zu wenig für Bildung, Forschung, Digitales oder den Schutz der Außengrenzen. Dennoch lobte Lindner, anders als Grüne und Linke, ausdrücklich den niederländischen Premier Mark Rutte als Wortführer der Sparsamen in der EU.
Herr Rutte vertritt stärker den deutschen Ansatz, Auszahlungen und Mittelzusagen an Regeln und Bedingungen zu knüpfen, als das die Bundesrepublik Deutschland heute selbst tut.
Dass Deutschlands Platz eher an der Seite der Sparsamen gewesen wäre, betont auch die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Während die FDP aber zumindest einen Teil der Milliarden als gut angelegtes Geld betrachtet, ist für die AfD jeder Cent für Europa einer zu viel. Noch nie habe eine Regierungschefin so lange und hartnäckig darum gekämpft, die Steuergelder ihrer Bürger im ganz großen Stil an andere verschenken zu dürfen, urteilt Alice Weidel über Angela Merkels Verhandlungsergebnis.
Und noch ein Gipfelergebnis zeichnet sich jetzt ab. Deutschland wird künftig etwa 10 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich in den EU-Haushalt einzahlen. Die Höhe der jährlichen Überweisung werde damit bei etwa 40 Milliarden Euro brutto liegen, heißt es aus Regierungskreisen in Berlin. Mit eingerechnet seien die Zölle, die die Bundesrepublik für die EU erhebe. Nicht berücksichtigt ist allerdings, was Deutschland an EU-Geldern zurückbekommt. 23.26 Uhr, das war der Tag im Deutschlandfunk. Man dürfe ihm keine Bühne geben, ihm und seinen kruden Hasstheorien, dem Attentäter von Halle. Das war die Mahnung vor dem Prozessauftakt am Oberlandesgericht in Naumburg. Heute ging es dann mit einem riesigen Medienaufgebot los und mit dem schwierigen Versuch, das Tatgeschehen und die Hintergründe aufklären, aber dem Angeklagten Stefan B. eben keine Bühne geben. Niklas Ottersbach, unser Korrespondent, ist unser Beobachter im Gerichtssaal und versucht eben genau das.
Nebenkläger Ismet Tekin kommt erschöpft, aber zuversichtlich aus dem Magdeburger Landgericht. Sein Imbiss war einer der beiden Tatorte am 9. Oktober. Dort tötete der mutmaßliche Attentäter einen 20-jährigen Imbissgast. Es war ein langer Tag. Erst die 2-stündige Verzögerung des Prozessbeginns, dann knapp 4 Stunden lang Stefan B. und seine Einlassung über die Tat, den Anschlag von Halle. Ein Geständnis? Nein, so hat Ismet Tekin das nicht empfunden.
Er will sich so zeigen, dass er was Wichtiges ist. Deswegen nutzt er solche Sachen. Art hat mir gar nicht gefallen, aber die Frau Richterin war sehr gut drauf.
Was Ismet Tekin meint, die Vorsitzende Richterin des Staatsschutzsenats überlässt dem Angeklagten nicht die Bühne. Der sieht sich umzingelt von Geflüchteten. Auf die Frage, wo die ihn denn beeinträchtigt hätten, in seinem Heimatort Bendorf im Mansfelder Land im Süden von Sachsen-Anhalt, da kann er kein konkretes Erlebnis nennen. Und auch auf seine Beschwerde im Gefängnis wimmle es nur so von Muslimen, weist ihn die Richterin darauf hin, sie habe schon viele Menschen verurteilt, die wenigsten davon waren Muslime. Die Richterin habe bewusst nicht nur technische Fragen zum Tatgeschehen gestellt, sagt Gerichtssprecher Wolfgang Ehm.
Sie hat ihm immer wieder Kontra gegeben, sage ich mal so. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Aber ich denke, wir alle haben den Eindruck gewonnen, dass zu keiner Sekunde der heutigen Einlassung, die mehrere Stunden angedauert hat, dass zu keiner Sekunde der Eindruck entstehen konnte, dass sich die Vorsitzende Richterin und damit das Gericht dem Weltbild des Angeklagten anschließt, sich dieses Weltbild also zu eigen macht. Ich denke, dass diese Vernehmungsmethode ganz bewusst von der Vorsitzenden gewählt wurde.
Was im Gerichtssaal C24 des Magdeburger Landgerichts deutlich wird, beim Angeklagten tut sich ein Abgrund auf an Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Für die rund 40 Nebenkläger teilweise schwer zu ertragen. Während der mutmaßliche Attentäter ausführlich über seine Waffenbaupläne referiert, wird er auffallend wortkarg, wenn es um sein Umfeld geht oder die Frage, wie er sich eigentlich radikalisiert hat. Nebenklageanwalt Onur Özata.
Also wir stellen fest, dass er an diesen Stellen sich bedeckt hält, dass er an diesen Stellen nicht erzählen mag, auf welchen Foren er sich da rumgetrieben hat, mit was für Leuten er sich da ausgetauscht hat. Über diese ganze Gaming-Welt, in der er sich bewegt hat, haben wir jetzt gar nichts erfahren. Und da denke ich mal, dass das Gericht da noch nachhaken und nachfragen wird. Und wenn das nicht erfolgt, dann werden wir das eben tun müssen.
Denn auch Nebenkläger haben prozessuale Rechte. Sie dürfen Anträge stellen und Zeugen vernehmen. Weil der erste Verhandlungstag mit 2 Stunden Verspätung gestartet ist, kommt nun ein zentrales Mittel der Beweisführung an Tag 2, das Video, welches der mutmaßliche Attentäter von seiner Tat ins Netz gestreamt hat. Das wird ein harter Gang für İsmet Tekin und die anderen 40 Nebenkläger. Die Richterin hat deshalb schon angeboten, dass die Nebenkläger auch erst in den Verhandlungssaal kommen dürfen, nachdem das Video abgespielt wurde.
Gerade mal 2 Jahre ist das Urteil gegen Beate Zschäpe als Mittäterin des NSU her. Kaum denkbar für Opfer, Hinterbliebene und überhaupt jeden vernünftigen Menschen, dass wenig später von einem NSU 2.0 die Rede ist und dass der wahrscheinlich auch noch bis weit in die Polizei Hessens hineinreicht. Wer steckt hinter den Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0? Dazu musste der höchst umstrittene Innenminister Hessens, Peter Beuth von der CDU, im Innenausschuss im Hessischen Landtag aussagen. Eine neue Erkenntnis daraus ist, die Liste der rechtsextremen Drohschreiben ist deutlich länger als bekannt. Und mit einer zweiten Erkenntnis beginnt der Beitrag von Ludger Fittgau.
Hessens Innenminister Peter Beuth bekommt vorerst weiterhin das Vertrauen der Landtagsfraktionen von CDU, Grünen und AfD. Das wurde bei seiner 4,5-stündigen Befragung im Innenausschuss des Hessischen Landesparlamentes in Wiesbaden deutlich. Ministerpräsident Volker Bouffier hatte sich schon unmittelbar vor der Sondersitzung der Parlamentarier zur NSU 2.0 Drohmail-Affäre hinter Beuth gestellt. Der grüne Koalitionspartner bestätigte nun, dass man die Affäre mit Beuth an der Spitze des hessischen Innenministeriums durchstehen will. Eva Goldbach, innenpolitische Sprecherin der Grünen, unmittelbar nach der Ausschusssitzung.
Peter Beuth ist eine integre Persönlichkeit und wir wollen Aufklärung. Wir wollen in der Sache vorankommen. Personaldebatten führen überhaupt kein bisschen weiter.
In der Sache berichtete der Innenminister, dass inzwischen 69 Drohmails an knapp 30 Personen oder Institutionen in 8 Bundesländern verschickt wurden, die mit NSU 2.0 unterschrieben wurden. Die meisten Drohschreiben gingen nach Hessen und Berlin, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main betont, die Drohschreiben sind anonymisiert. Sie werden vor allem über das sogenannte Darknet verschickt. Weil der Zugang zum Darknet weitgehend in den USA kontrolliert wird, habe man auch US-Behörden, aber auch Russland um Amtshilfe gebeten, berichteten die Ermittler. Teilweise stünden aber Antworten noch aus. Kopfschütteln bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern aller Fraktionen löste die Erklärung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main aus, dass man in den neueren Bedrohungsfällen wegen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten die 12 Polizeibeamten nicht vernehmen konnte, die im Wiesbadener Polizeirevier Dienst taten, als dort die Daten bedrohter Frauen illegal abgerufen wurden. Alexander Bauer, der innenpolitische Sprecher der CDU-Regierungsfraktion.
Inwieweit das Corona-Argument hier sozusagen so tragfähig ist, haben der Kollegen durchaus etwas hinterfragt.
Nachdem Innenminister Peter Beuth noch in der letzten Woche einzelne Polizeibehörden gegeneinander ausgespielt hatte, weil er sich schlecht informiert fühlte, stellte er sich nun demonstrativ hinter Polizei und Justiz in Hessen, als Abgeordnete ihnen im Ermittlungskomplex NSU 2.0 Untätigkeit vorwarfen. Zumindest in der Corona-Krise.
Dass am Ende natürlich auch für polizeiliche Ermittlungen oder für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen die Bedingungen unter Corona-Aspekten erschwert waren, das drängt sich, glaube ich, jedem auf.
Nicht jedem. Die Fraktionen von SPD, FDP und Linkspartei griffen Innenminister Peter Beuth auch nach der Sondersitzung des Innenausschusses noch einmal scharf an. Die hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser hatte bereits zuvor im Deutschlandfunk den Rücktritt Beuths gefordert. Auch der FDP-Innenpolitiker Stefan Müller zeigte sich sehr unzufrieden mit den aktuellen Äußerungen des Innenministers im Hessischen Landtag.
Nein, ich bin nicht zufrieden, weil die wenigen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, werfen eher neue Fragen auf. Wie sind die Zeitabläufe im Hinblick auf die Untersuchungen, Befragungen der Betroffenen im Fall von der Kabarettistin aus Berlin, aber auch im Fall von der Kollegin Janine Wissler? Die Zeitabläufe dort erklären sich überhaupt nicht. Und wieso das Monate gedauert hat, bis die entsprechenden Befragungen vorgenommen wurden, ist nicht zu erklären.
Die Opposition ließ offen, ob sie einen Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungspannen im NSU 2.0-Komplex einrichten will. Stand jetzt ist klar, der umstrittene Innenminister Peter Beuth bleibt vorerst im Amt. Doch wenn Ermittlungserfolge ausbleiben, wird der Druck auf ihn schnell wieder steigen.
Damit zu den Kurznachrichten dieses Tages. Die Corona-Pandemie lässt Steuereinnahmen von Bund und Ländern im Juni einbrechen. Thorsten Huhn.
Wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, sanken die Steuereinnahmen im Juni ohne die Gemeindesteuern um 19%. Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise sowie die aufgrund dieser Krise umgesetzten steuerlichen Maßnahmen belasteten weiterhin das Steueraufkommen deutlich, heißt es in dem Bericht. Im gesamten ersten Halbjahr sanken die Steuereinnahmen um rund 9%. Die Gemeinschaftssteuern, die Bund, Ländern und Kommunen gemeinschaftlich zustehen, gingen laut dem Monatsbericht um fast 21% zurück. Zu den Gemeinschaftssteuern gehört zum Beispiel die Lohnsteuer. Die Bundessteuern sanken um rund 14%. Zuwächse gab es hingegen bei der Erbschaftssteuer mit fast 45% und bei der Tabaksteuer mit einem Plus von 22%.
Bundesaußenminister Maas und sein griechischer Amtskollege haben die Türkei aufgerufen, Provokationen im östlichen Mittelmeer zu unterlassen. Thomas Bormann.
Der griechische Außenminister Nikos Dendias ist sichtlich zufrieden, wie deutlich sein deutscher Amtskollege Heiko Maas das türkische Vorgehen im östlichen Mittelmeer verurteilt. Die Türkei will vor den Küsten griechischer Inseln nach Gas bohren. Maas sagte in Athen, die Türkei müsse solche Provokationen unterlassen und sich an das Völkerrecht halten. Nur dann könne es Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei geben. Die EU hat bereits Sanktionen gegen die Türkei verhängt, weil türkische Schiffe auch vor der Küste Zyperns nach Gas bohren. Griechenland fordert härtere Sanktionen gegen die Türkei. Dazu äußerte sich Maas jedoch nicht. Beide Außenminister betonten, der heutige Tag sei ein guter Tag für die EU. Die Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds zeige, dass die EU große Probleme lösen könne. Sie gehe aus diesem Gipfel gestärkt hervor. Das mache Mut, neue Herausforderungen anzugehen, so Bundesaußenminister Maas in Athen. Zu diesen Herausforderungen zählte Maas nicht nur das Verhältnis zur Türkei, sondern auch das Ziel, in der Migrationspolitik einheitliche europaweite Regelungen zu finden.
In Bulgarien sind die Proteste gegen die Regierung am 13. Abend in Folge fortgesetzt worden. Erwartungsgemäß hatte die Regierungskoalition zuvor den Misstrauensantrag der oppositionellen Sozialisten überstanden. Andrea Bär.
124 Abgeordnete der regierenden Koalition aus der konservativen GERB und den rechtsnationalistischen Vereinten Patrioten stimmten mit Nein. 102 Abgeordnete stimmten mit Ja und es gab 11 Enthaltungen. Die Sozialdemokraten hatten das Misstrauensvotum auf den Weg gebracht und die Abgeordneten der größten Oppositionspartei verließen nach der Abstimmung das Parlament. Davor haben sich bereits wieder Menschen versammelt und fordern den Rücktritt der Regierung. Seit knapp 2 Wochen gibt es in Bulgarien Proteste. In der Hauptstadt Sofia sowie in weiteren Städten wie Plovdiv, Burgas und Stara Zagora. Diese richten sich sowohl gegen die Regierung von Bojko Borissow als auch gegen Korruption und fehlende Gewaltenteilung sowie gegen die enge Verflechtung politischer und wirtschaftlicher Interessen einzelner reicher Geschäftsleute mit Politik und Justiz. Regierungschef Borissow hat bereits eine Regierungsumbildung angekündigt, doch die Proteste sollen weitergehen. Für den Abend werden landesweit Demonstrationen erwartet.
Ein britischer Parlamentsausschuss hat einen Bericht veröffentlicht über mögliche Einmischung Russlands in die britische Politik. Thomas Spickhofen.
Letztlich wissen wir es nicht, welchen russischen Einfluss es auf das Brexit-Referendum gegeben hat und wie groß er war. Das ist das Ergebnis des Berichts, auf den so lange gewartet wurde. Die Regierung habe weggeschaut, wo sie gerade genau hätte hinschauen müssen, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses bei der Vorstellung des Berichts. Sie habe die Gefahr zu spät erkannt und zu langsam gehandelt. In dem Bericht heißt es wörtlich, die Frage, wie man mit russischen Desinformationskampagnen umgehe, sei zwischen den Ministerien hin und her geschoben wie eine heiße Kartoffel. Klar sei, dass Großbritannien eines der Top-Ziele der russischen Geheimdienste sei. Die russischen Aktivitäten seien eine klare Bedrohung der nationalen Sicherheit Großbritanniens. Der Bericht kritisiert auch, mehrere Regierungen nacheinander hätten London zur Geldwaschanlage für russisches Vermögen gemacht. Oligarchen seien mit offenen Armen empfangen worden.
Nach einer mehr als 12 Stunden andauernden Geiselnahme in der Ukraine ist der Tatverdächtige festgenommen und alle 13 Geiseln sind unverletzt befreit worden. Christina Nagel.
Am Ende überschlugen sich die Ereignisse. Erst telefonierte Präsident Selenskyj mit dem Geiselnehmer, dann wurden 3 Geiseln freigelassen. Kurz darauf erschien die vom Täter geforderte Videobotschaft im Netz, in der Präsident Selenskyj die Menschen aufforderte, einen bestimmten Film zu gucken. Wenig später explodierte dann eine Blendgranate. Der Geiselnehmer kapitulierte und wurde festgenommen. Polizisten befreiten die verbleibenden 10 Geiseln. Sie alle seien unverletzt. Die Identität des Täters war zuvor bereits geklärt worden. Der 44-Jährige war und ist für die Polizei kein Unbekannter. Bereits zweimal wurde er verurteilt, unter anderem wegen Raubs, Betrugs, illegalen Besitzes von Sprengstoff, Munition und Waffen. Schwer bewaffnet war er offenbar auch in den Bus gestiegen. Immer wieder schoss er um sich. Der Täter hatte im Verlauf des Tages mehrere Forderungen gestellt. So sollten sich führende Politiker, Behördenchefs und Oligarchen in den sozialen Netzwerken und auf YouTube selbst als Terroristen bezeichnen. Präsident Selenskyj hatte erklärt, dass man alles versuchen werde, um die Geiselnahme unblutig zu beenden. Seine erzwungene Videobotschaft, die möglicherweise dazu diente, den Geiselnehmer in Sicherheit zu wiegen, wurde inzwischen wieder gelöscht.
Und jetzt zum Tag an der deutschen Börse. Der stand natürlich auch ganz im Zeichen der Ereignisse auf dem Brüsseler EU-Gipfel. Konrad Busen.
Europa treibt die Kurse. Genauer gesagt Freude bei den Anlegern, dass es die Regierungen der Europäischen Union geschafft haben, einen Wiederaufbaufonds zu beschließen. Außerdem ein mehrjähriges Budget für die EU. Vor dem Wochenende war die Mehrheitsmeinung an der Börse, dass es wohl ein paar Sondergipfel geben würde in den nächsten Wochen mit ein paar dramatischen Showdowns, Deadlines und nächtlichen Verhandlungsmarathons. Jetzt zeigt sich, dass die Regierungen das auch in ein paar Tage am Stück packen können. Und dass sie sehr viel schneller als erwartet ein Kompromisspaket hinbekommen. Das hat durchaus ein gewisses Überraschungsmoment bewirkt an der Börse. Den DAX hat das deutlich über 13.000 Punkte geschoben auf 13.196. Das ist zwar nur rund 1% höher als gestern Abend, aber es ist der höchste Stand seit vor dem Corona-Lockdown. Und man darf nicht vergessen, im Februar vor Corona gab es zwischenzeitlich einen Rekordhoch für den DAX. Davon ist der Index jetzt nicht mehr allzu weit entfernt. Der Euro profitiert auch, bewegt sich in Richtung 1,15 $. Geradezu überschwänglich schreiben englischsprachige Experten, etwa auf Bloomberg, der Euro sei nach der Einigung in Brüssel glaubhafter geworden als sichere Reservewährung. Und Europa habe sich vor die USA und das Vereinigte Königreich gesetzt im Recovery Race, also im Rennen um die Wirtschaftserholung. Hier habe Europa durch den Wiederaufbaufonds und die Einigung von Brüssel jetzt die Nase vorn.
Und auch der Dow Jones schließt im Plus. Heute gewann er 0,6%. 23.41 Uhr. Sie hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Der neue irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi ist heute in den Iran gereist. Es ist seine erste Auslandsreise und die geht gleich zum großen Erzfeind. Ein Ausdruck für den wachsenden Einfluss Irans im Nachbarland. Seit langem ringen die USA und die irantreuen Milizen im Irak um Einfluss. Die Sicherheitslage ist weiterhin äußerst fragil. Erst vor 2 Wochen wurde ein namhafter Terrorexperte in Bagdad getötet. Und jetzt wurde eine deutsche Kuratorin entführt. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingesetzt. Björn Blaschke über die Entführte.
Bagdad ist die Stadt, in der sich Hella Mewis seit 10 Jahren zu Hause fühlt. Das erklärte sie mehrfach, zum Beispiel in einem Video. Ich kann nicht mehr ohne Bagdad sein. Wenn ich verreise, wenn ich Bagdad nur für eine Stunde verlasse, bekomme ich Heimweh. Ob Hella Mewis noch in Bagdad ist, ist unklar. Fest steht, dass sie gekidnappt wurde, als sie vorgestern ihr Büro im Stadtzentrum verließ. Angeblich hat ein Polizeiposten tatenlos zugesehen. Ein Sprecher des irakischen Innenministeriums erklärte, dass Sicherheitskräfte auf der Suche nach der gebürtigen Berlinerin seien. Über die Entführung sei nichts Genaues bekannt, sagt auch ein Anwohner. Wir haben gehört, dass Hella vor dem Gebäude gegen 8 Uhr abends entführt wurde. 2 Autos hielten und nahmen sie mit. Seither haben wir nichts mehr von ihr gehört. Gekidnappt und wir wissen nicht, was ihr weiter passierte. Hella Mewis organisierte die Arbeit irakischer Künstler im 2015 gegründeten Kulturinstitut Beit Tarkib, zu Deutsch etwa Haus der Installation. Obendrein förderte sie gezielt junge Künstler, auch mit Hilfe des Goethe-Instituts. Im Interview mit der ARD sagte Hella Mewis vor gut einem Jahr:
Die irakische Regierung unternimmt nichts, um der Jungbevölkerung zu helfen. Das Kulturministerium bietet keine Nachwuchsförderungen, es gibt keine Fördertöpfe, also es gibt keine Möglichkeiten, Fördergelder zu beantragen, weil das ist einfach nicht vorgesehen.
Seit einiger Zeit engagierte sich Hella Mewis auch politisch im Irak. So nahm sie an Protesten teil, die sich im Herbst des vergangenen Jahres gegen Korruption und Misswirtschaft richteten und dagegen, dass der Iran Milizen im Irak finanziert. Vielleicht wurde Mewis dieses Engagement jetzt zum Verhängnis. Es sei wahrscheinlich, dass Milizionäre Mewis verschleppten, sagt der irakische Sicherheitsexperte Raad Hashem im Fernsehsender Al-Hadath. Sicherlich haben damit Gruppen im Irak zu tun, die gute Beziehungen zum Iran unterhalten und von dort gelenkt werden. Zu politisch motivierten Entführungen und Morden kommt es seit geraumer Zeit wieder häufiger im Irak. Möglicherweise haben die Kidnapper aber rein finanzielle Gründe. Entführungen waren jahrelang im Irak ein einträgliches Geschäft. Bei Hella Mewis selbst dürfte jedoch nicht viel zu holen sein. Sie finanzierte ihre Arbeit mit irakischen Künstlern zum Teil über die freie Mitarbeit beim Goethe-Institut. Dessen Nahost-Regionalleiterin Susanne Höhn zeigt sich gegenüber der ARD entsetzt über die Entführung.
Hella Mewis ist seit Jahren wertvoller und vertrauensvoller Partner des Goethe-Instituts Iraks in Bagdad. Ihre Kulturarbeit vor Ort als freie Mitarbeiterin, Koordinatorin und Kollegin ist für uns von unschätzbarem Wert.
Sie hatte sich dem Schutz einer recht einflussreichen irakischen Familie anvertraut. Deshalb meinte Hella Mewis immer, sich in Bagdad relativ frei bewegen zu können. Ein Trugschluss.
Jedes Jahr listet das Bundeslagebild alle Fälle von Gewalt gegen Polizistinnen in diesem Land auf. Fast 37.000 Straftaten waren es im vergangenen Jahr. Man könnte also sagen, wenn Bundesinnenminister Horst Seehofer jetzt in einem Zeitungsinterview eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte fordert, dann gibt es die schon. Und dann könnte man vermuten, er ist entweder schlecht informiert oder er hat anderes im Sinn mit seiner Forderung. Welche? Das erklärt jetzt Gudula Geuter in ihrem Bericht.
Mit seinem Ruf nach einer Studie über Gewalt gegen Polizisten stößt Horst Seehofer auf ein geteiltes Echo. Im Interview mit dem Münchner Merkur hatte der Bundesinnenminister beklagt, man erlebe einen Trend, der davon geprägt sei, Gewalt gegen Polizeibeamte auszuüben und dafür von umstehenden Passanten noch angefeuert zu werden. Für ihn ergibt sich daraus die Fragestellung, was führt in Deutschland seit längerem dazu, dass die Polizei bis in wichtige Bereiche der Politik und der Medien hinein so beschimpft und verunglimpft wird? Einige begrüßen den Vorschlag einer solchen Studie. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz etwa. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte der Innenpolitiker:
Ich halte es sowieso für gut, wenn wir die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes verstärkt auch wissenschaftlich unterlegen.
Auch Ralf Stegner, Fraktionsvorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein, twittert Zustimmung. Gewalt gegen Polizeibeamte sei vollständig inakzeptabel. Die Gesellschaft müsse sich dagegen zur Wehr setzen. Er fügt freilich hinzu, das ändert nichts daran, dass auch eine Studie zum Racial Profiling sinnvoll ist. Auch von Notz beklagt.
Das unschöne Bild, das entsteht, liegt daran, dass Horst Seehofer eben in anderen Bereichen sich der Wissenschaft verschließt.
Eine solche Studie über die Frage, ob die Hautfarbe alleiniger Grund zum Beispiel für polizeiliche Kontrollen sein kann, hatte die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz gefordert. Seehofer lehnt sie mit Verweis auf andere Untersuchungen ab und mit Verweis darauf, dass Racial Profiling ohnehin verboten sei. Dafür erntet er auch heute Häme. Gewalt gegen Polizeibeamte sei doch verboten, twittert neben vielen anderen auch die Grüne Irene Mihalic. Andere hingegen halten die jetzt vom Bundesinnenminister geforderte Untersuchung schlicht für unnötig. So der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge. Der erinnert daran, dass jedes Jahr ein Lagebild zu der Frage erstellt wird. Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht kein Erkenntnisdefizit. Auch nach einer ausführlichen Studie, die 2012 im Auftrag der Innenministerkonferenz die Frage aus mehreren Blickwinkeln untersucht hat. GdP-Vize Jörg Radek zählt auf.
Im Umgang mit Gewalt gegen Polizei haben wir ja schon Fortschritte. Wir haben das Lagebild Gewaltattacken gegen Polizeibeamte. Wir haben, dass Gewaltattacken ein extra Straftatbestand geworden sind, ist auch eine Erkenntnis aus den Forschungsstudien. Und vor allen Dingen, dass auch Gewalt gegen Polizeibeamte innerhalb der polizeilichen Kriminalstatistik auch erfasst wird. Also man merkt, dass wir wirklich da ausgereizt sind an dem, was wir über Gewalt gegen Polizeibeamte wissen.
Die GdP lehnt auch eine Studie ab, die sich allein mit Rassismus innerhalb der Polizei beschäftigt. Für anderes zeigt sich Radek offen.
Was veranlasst Menschen, die also jetzt Betroffene einer polizeilichen Maßnahme sind, dass sie diese Maßnahme als rassistisch wahrnehmen? Wenn man jetzt hier beginnt, beispielsweise Gesetze und Vorschriften zu überprüfen, hielt ich das für einen Ansatz, der bringt uns weiter.
Auch das plant allerdings das Bundesinnenministerium bisher nicht. Auf den Vorstoß von Niedersachsens Innenminister, dem SPD-Politiker Boris Pistorius hin, erwägen nun allerdings einige Länder, die Frage des Racial Profiling im Alleingang zu untersuchen. Derzeit in Arbeit ist ein Bericht des Verfassungsschutzes zu extremistischen Tendenzen im öffentlichen Dienst. Seehofer hat angekündigt, dass ein Teilergebnis zu den Sicherheitsbehörden im September veröffentlicht werden soll. Wie aussagekräftig dieses Papier wird, ist allerdings wohl noch offen. Die Länder, die die Daten zuliefern, legen dabei bisher noch unterschiedliche Kriterien an.
Soweit der Beitrag von Gudula Geuter. Einst war Attila Hildmann eine Art Vertreter des guten Lebens. In seinen Kochbüchern empfahl er, wie man durch richtige Ernährung auch die richtige Lebenseinstellung bekommt. Was richtig ist und was falsch, das wusste Hildmann also schon lange und er wusste es auch zu verkaufen. Jetzt hat er mit seinen Aussagen aber den Boden der Verfassung verlassen und ist längst zu einem bekannten Kopf einer kruden Szene aus Verschwörungstheoretikern, Rechtsextremen und Antisemiten geworden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Hildmann wegen Volksverhetzung. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Attila Hildmann ließ den Motor seines schweren Sportwagens aufheulen. Am vergangenen Samstag fuhr er am Berliner Dom vor. Etwa 150 Anhänger feierten Hildmann, der sich als Koch veganer Gerichte und Restaurantbetreiber einen Namen gemacht hat. Seit Beginn der Corona-Krise aber hält er politische Kundgebungen ab, meistens im Lustgarten am Dom, und verbreitet Verschwörungsmythen zum angeblichen Hintergrund der Pandemie. Mittlerweile auch mit unverhohlen antisemitischen Parolen. Am Samstag rief er indirekt zum Mord an dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Grünen, Volker Beck, auf. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus stellte den Videomitschnitt ins Netz.
Herr Volker Beck! Das ist ein Politiker der Kinderfickerpartei Die Grünen. Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihn die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz.
Volker Beck hatte schon vor der Kundgebung Strafanzeige gegen Hildmann gestellt, weil dieser seinen verkappten Mordaufruf zuvor schon über den Kurznachrichtendienst Telegram verbreitet hatte. Auf diesem Weg erreicht Hildmann 66.000 Abonnenten. Beck sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Ich habe Strafanzeige gestellt und zwar schon vor über einer Woche, weil er Mordfantasien über meine Ermordung auf eine besonders qualvolle Art und Weise erst zunächst öffentlich gepostet hat und am letzten Samstag auf seiner Demonstration vor 150 Leuten auch wiederholt hat.
Mit dem Vorwurf der sogenannten Kinderfickerpartei bezieht sich Hildmann auf Äußerungen grüner Politiker aus den frühen 1980er Jahren, die Sex mit Minderjährigen legalisieren wollten.
Das sind 30 Jahre alte Diskussionen, die waren tatsächlich ein Fehler der Grünen. Da bekenne ich mich auch zu meinen Fehlern. Aber das rechtfertigt nicht jemanden, dessen Meinung einem nicht passt und der womöglich auch Fehler gemacht hat, das Lebensrecht abzusprechen.
Unter anderem aufgrund von Becks Anzeige ermittelt jetzt der Staatsschutz der Berliner Polizei gegen Hildmann wegen des Verdachts auf Volksverhetzung sowie wegen Verharmlosung des Holocausts. Da Hildmann in Brandenburg wohnt, hat auch die Staatsanwaltschaft in Cottbus Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen den rechtsradikalen Aktivisten aufgenommen. Die Cottbuser Staatsanwaltschaft ist für Internetkriminalität zuständig. Bei ihr gingen nach Angaben eines Brandenburger Polizeisprechers über soziale Medien mehr als 1300 Hinweise wegen möglicher Strafrechtsverstöße gegen Hildmann ein. Auf seinem Telegram-Kanal attackiert Hildmann die Bundeskanzlerin und andere Politiker der Regierungsfraktionen. Er bezichtigt Angela Merkel des Hochverrats, weil sie Allianzen mit dem Feind China eingehe. Am vergangenen Samstag gab Hildmann bei seiner Kundgebung in Berlin die Parole aus:
Hitler war ein Segen im Vergleich zu Kommunistin Merkel, denn sie plant mit Gates einen globalen Völkermord von 7 Milliarden Menschen.
Zudem wettert Attila Hildmann gegen Israel und Juden. Der Judenstamm der Zionisten habe den Holocaust mitfinanziert und nach dem Zweiten Weltkrieg weiter daran gearbeitet, die deutsche Rasse zu vernichten, behauptet er. Im Bündnis mit der Bundeskanzlerin und anderen planten die Zionisten nun einen globalen Völkermord. Auch wegen dieser Äußerungen Hildmanns ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.
Wie sind die Ergebnisse des EU-Gipfels einzuordnen? In dieser Frage sind wir ausführlich bereits in dieser Sendung nachgegangen und das machen auch die Tageszeitungen morgen. Eine kleine Auswahl hat schon mal Alexandra Eul getroffen. Christina Pucciata präsentiert die Presseschau.
Zentrales Thema in den Zeitungskommentaren ist das Ergebnis des EU-Sondergipfels in Brüssel. Mehrfach wurde der Gipfel verlängert, bis sich die 27 EU-Mitgliedstaaten auf einen Kompromiss einigen konnten. Ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro und einen Finanzrahmen von 1.074 Milliarden Euro. Die Reaktionen auf das Ergebnis fallen sehr unterschiedlich aus. Einen Gipfel der nationalen Egoismen nennt die Volksstimme aus Magdeburg das Treffen in Brüssel. Auch die Frankfurter Rundschau kritisiert, es zeigt sich ein Muster. Überall dort, wo ein einzelner Staat aufs Bündnis angewiesen wäre, um einen Unterschied zu machen, geizen die Europäer. Das Geld wird von zukunftsweisenden Gemeinschaftsaufgaben wegverlagert hin zu nationaler Besitzstandswahrung. Die Berliner Zeitung hingegen nennt das Ergebnis ein wenig zauberhaft. Den milliardenschweren Corona-Recovery-Fund abzusegnen, obschon er nicht allen 27 Staaten zu gleichen Teilen zugutekommen wird, zeigt Europas Solidarität, seine Risikobereitschaft und den Glauben daran, dass es so etwas wie ein Wir doch irgendwann geben kann. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beobachtet, erstaunlich auch, wie wenig angesichts der nationalen Egoismen die Strahlkraft von Merkel und Macron bewirken konnte. Was vielleicht auch an der deutschen Kehrtwende lag, zu der Merkel vor Corona keinesfalls bereit gewesen wäre. Die Pandemie, an der die deutsche und die europäische Wirtschaft noch lange leiden dürfte, macht aber Finanzhilfen für den Süden des Kontinents unabdingbar. Und nun zu einem anderen Thema. 9 Monate nach dem Anschlag von Halle hat in Magdeburg der Prozess begonnen. Die Passauer Neue Presse kommentiert: Die juristische Aufarbeitung ist nur die halbe Geschichte. Zu fragen ist auch, wie Politik und Gesellschaft dazu beigetragen haben, dass Antisemitismus und Rassismus zu einem Modell wurden, um Hass und verbrecherische Energie auszuleben. Die Neue Osnabrücker Zeitung erklärt, aus dem Prozess gegen den 28-Jährigen, der offenbar im Internet auf Gleichgesinnte traf und sich zu der Tat ermutigt fühlte, werden hoffentlich wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die solche Angriffe schon im Vorfeld gestoppt werden können. Denn die Zeiten haben sich geändert. Wo früher der Rechtsradikale im Dorf auf wenig Zuspruch traf und isoliert war, trifft er jetzt im Netz auf andere und das bestärkende Gefühl, Teil einer großen Bewegung zu sein. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont, wenn das Gericht in den nächsten Tagen und Wochen in die Tiefe geht, die Umstände der Tat mit ihren grausigen Details aufarbeitet und die Psyche des Täters analysiert, wird das gerade den Angehörigen der Opfer sowie den angegriffenen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Halle viel abverlangen. Das ist sicher. Aber es muss sein, um aus dem Geschehen zu lernen.
Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.